Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, Sayonara. Sayonara sagt man das am Anfang auch. Herzlich willkommen zur Nabelshow. Ihr habt schon so eine Ahnung, wohin das geht. Der Japanuary hat mich immer noch nicht. Es ist immer noch Totoro. Ich muss hier gerade mal eine Dankeschön- und Feedback-Folge machen. Das, was man sonst so eine Hausmeisterei nennt, ein unwürdiger Name für etwas, was ich gerade ganz toll finde. Ich hab Geschenke, nachdem der liebe Gregor mich auf die peinliche Wunschlistenpanne hingewiesen hat. Das hat funktioniert. Ich hab Geschenke. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Wenn ich so laut werde, dann, sollte nicht am Mikro rumfummeln und gleichzeitig reinsprechen, dann hört man das. Ah, ich bin gerade etwas unprofessionell. Ich bin total happy. Ich habe tolle Geschenke bekommen. Ich fange mal der Reihenfolge nach an. Der Gregor, der hat ja nicht einfach nur so aus Jux ausprobiert, wie das mit der Wunschliste funktioniert, sondern aus praktischer Erfahrung konnte er mir sagen, dass das nicht funktioniert. Und er hat mir dann was geschenkt. Da kam dann gestern ein kleines Paket. Ich dachte, nanu, was habe ich denn bestellt? Habe ich irgendwas bestellt? Kein Wunder, dass mir momentan gerade das Geld ausgeht. Das ist ein schrecklicher Monat. Ich habe zu viel eingekauft. Schlimm, wenn man... schon wieder ein Paket. Nein, ich habe nicht eingekauft. Ich habe dann was gekriegt und es stand ein Zettel drin vom Gregor. Und es war Schokolade und Tee. Fantastischer Earl Grey. Ich habe mir gerade eine Tasse davon gemacht, die ist schon fast wieder... Ich trinke den jetzt mal aus. In der Zwischenzeit lasse ich mal kurz den Gregor zu Wort kommen.
Das hört man gerne. Es freut mich, dass es dir gefällt. Sehr gut, sehr gut. Ich hatte erst ein bisschen schlechtes Gewissen, nur eine Tafel. Ich dachte mir, hoffentlich muss da nicht irgendwie einer los. Nur, das habe ich auch zwei Sachen bestellt, weil ich dachte mir, komm, wir wollen nicht zu dekadent sein. Weil wegen nur einer Tafel, das wäre dekadenter, einen Fahrer loszuschicken und von dem ökologischen Fußabdruck ganz zu schweigen.
Ja, da ist natürlich was dran. Dekadenz wollen wir uns nicht unterstellen lassen. Das ist wahr. Ökologische Fuß, ja, natürlich. Und das ist ja auch der ganze Sinn dieser Wunschliste eigentlich gewesen, dass ich so Kleinigkeiten reinstelle. Also eigentlich war es so der Gedanke, ich stelle so Sachen wie Tee und Schokolade rein, damit ihr für ganz kleine Beträge mir auch verschenken könnt, weil ihr sagt, oh, jetzt muss man nicht so teure Sachen kaufen. Natürlich ist da jetzt das ist schon ein Gedanke, wenn man jetzt so den Chauffeur mit dem Rolls-Royce losschickt, nur um eine einzelne Tafel Schokolade auszuliefern. Da ist was dran. Also hat Gregor mir neben der Tafel Schokolade, die ist auch schon wieder weg. Ich habe die gestern einfach eingeatmet. Eigentlich hätte ich konsequenterweise sämtliche Schokolade und Fresssachen aus der Wunschliste entfernen sollen, aber ich habe danach noch welche hinzugefügt. Ich habe das mit dem Fressen noch nicht so richtig unter Kontrolle. Aber immerhin, ich habe seit Weihnachten, seit ich Cortison nehme, und Cortison ist echt schlimm, man hat so eine Fresssucht, dass man gar nicht mal vom Cortison selber, sondern von der Fresserei zunimmt, habe ich 2 Kilo zugenommen. Nur 2 Kilo. Das ist andere, was andere Leute sowieso an Weihnachten schaffen, habe ich trotz Cortison-Fressgier fertiggebracht. Ich kann bei Schokolade nicht anders. Und ich brauche immer wieder. Schokolade ist gerade so lebensnotwendig wichtig. Es macht glücklich. Und die Schokolade hat mich sehr glücklich gemacht. Und der Tee ist lecker. Ich habe auch verschiedene Teesorten da mal reingestellt. Einfach zum Ausprobieren. Die kenne ich zum Teil gar nicht. Also was Gregor mir da geschickt hat, hat er nicht selber ausgesucht, sondern aus meiner Wunschliste rausgenommen. Und da habe ich mal einen Tee. Was weiß ich gar nicht, was war denn das? Jetzt habe ich die Schachtel leider in der Küche. Britische Teebeutel haben kein Bändel mit Schindchen dran übrigens. Die muss man dann mit dem Löffel rausfischen. Aber sie sind größer und luftiger und schmecken tatsächlich in der Regel besser. Also es, ich habe da einige britische Teesorten, die kann man sich auch so mal, wenn man Tee gerne mag, zum Beispiel den Yorkshire Tee für hartes Wasser, der ist auch bei mir auf der Liste drin. Das ist, der ist sehr geeignet für, ja, hartes Wasser. für Köln oder Würzburg. Überall, wo ich gewohnt habe, bisher war hartes Wasser. Das ist schlimm. Ich möchte mal irgendwo wohnen, wo weiches Wasser, schön angenehmes Wein. Ich könnte einfach auf die andere Rheinseite hier ziehen. Da gibt's nämlich das beste Wasser. Da musst du alle 5 Jahre einmal entkalken. Und hier kannst du deine Geräte einmal im Monat entkalken. Schlimm. Aber das mit der Fresserei. Ich habe mir ja selber auch noch was geschenkt. Das ist das zweite Geschenk. Es sind heute 3 und wir steigern uns. Ich habe mir einen Wok geschenkt. Das heißt eigentlich nicht wirklich geschenkt. Ich habe meine Payback-Punkte eingelöst, bevor die Enten wieder verfallen, weil ich das jedes Mal vergesse. Immer wieder verschenke ich diese Payback-Punkte in rauen Mengen. Und diesmal habe ich den kompletten Satz gegen einen Wok eingetauscht. Wok. Wok ist so ein tolles Wort. Wok. Wok. Das werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit Wok sagen. Nein, ein Wok. Und weil ich Fleisch nicht mehr gut verdauen kann und gut Hühnerfleisch, das geht noch, aber ich habe jetzt einfach Wok-Küche. Wok sind toll. Das ist kein richtiger asiatischer Wok, sondern so ein Teflon-Pfannen-Wok. Aber funktioniert sehr gut. Also der richtige asiatische Wok hat sind diese Wände so, dass du nur unten in der Mitte garst und das an den Rand schieben kann. Also die Teile des Gegarten, was du immer da drin garst, so an den Rand auf die Wände hochschieben kannst, dass es abkühlt, dass du unterschiedliche Garzeiten im Wok selber herstellen kannst, ohne Sachen rausnehmen zu müssen. Also ich habe das auch eine Zeit lang, haben wir in der Firma mit einem Wok gekocht. Wir hatten so eine Kochrunde, immer 5 Leute, 5 Kollegen und Kolleginnen, immer abwechselnd. Jeden Tag war einer dran mit dem Kochen, hat für die anderen gekocht. Und da hatten wir zu der Zeit tatsächlich einen echten, richtigen Wok in dieser kleinen, sehr engen 2-Herdplatten-Küche. Und ich habe das sehr, sehr gerne mit dem Wok gekocht und habe das auch sehr gut hingekriegt. Der Wok, den ich habe, der ist jetzt anders. Aber es macht mir auf einmal wieder richtig Spaß zu kochen. Das hat schon ewig, ich habe schon ewig nicht mehr gekocht und hatte auch überhaupt keine Lust mehr zu kochen. Und mit dem Wok macht es mir einfach Spaß, Gemüse zu schnippeln. Ich habe dann einfach Gemüse gekauft. Nicht Tiefkühl, zum Teil auch ein bisschen Tiefkühlgemüse, aber hauptsächlich frisches Gemüse. Was weiß ich, Karotten, Pastinaken oder Sellerie oder Petersilienwurzel oder Kartoffeln oder Pak Choi, Zucchini, halt solche Sachen, was man schnell schnippeln kann, Zwiebeln. Ich habe ja auch diese Keramikreibe, die benutze ich. Es wird viel mit Ingwer und Knoblauch gewürzt. Vor allem viel mit Knoblauch, weil ich festgestellt habe, dass ich es nicht fertig bringe, nur einen Teil einer Knoblauchzehe zu reiben. Der ist so schnell weg, 2-mal drüber gerieben und die Knoblauchzehe ist weg. Also ist das, was ich da zusammen köchle, immer sehr stark knoblauchlastig. Ich finde zwar, es ist furchtbar, wenn die Wohnung nach dem Kochen nach Knoblauch stinkt und vor allem, wenn ich nach Knoblauch stinke, aber es schmeckt so geil. Ich mag den Geschmack von Knoblauch. Und Knoblauch und das gemischt mit Ingwer und eben dem ganzen frischen Gemüse, das ich da drin brutzle. Und ich schaff's auch mittlerweile, die Garzeiten so hinzukriegen, dass nicht entweder alles komplett weich ist oder komplett noch al dente. Es ist allerdings selten so, dass alle Teile des Gemüse-Woks, der Gemüse-Wok, das Gemüse-Wok-Gerichts tatsächlich in der gleichen Konsistenz sind. Da ist dann schon mal, dass die Karotten noch al dente sind, die Kartoffeln schon weich oder der Kohl noch bissfest ist, während die Petersilienwurzel schon breich ist. Macht aber nichts. Also bislang, ich bin ja auch kein Meisterkoch, bislang hat es mir auf jeden Fall geschmeckt. Und Es führt dazu, dass ich mich sehr viel gesünder ernähre mit sehr viel Gemüse und ein bisschen Reis oder Glasnudeln, was man so hat. Ich habe ja dann auch Kurkuma. Es ist so geil, Kurkuma reinzureiben. Man sollte nur, das sind auch so Wurzeln, man sollte nur Handschuhe dabei tragen, sonst hat man gelbe Finger. Dann sieht das so aus, als ob man sich seit Jahrzehnten die Zigaretten selber rollt. Kennt ihr die tabakgelben Finger? So sehen meine Finger jetzt gerade aus, nicht vom Tabak, sondern vom Kurkuma. Schon wieder vergessen heute, Handschuhe drüber zu ziehen. Und dann wird alles so schön gelb. Ich vertrage kein Curry und keine Curry- und Chili-Schärfe, aber Kurkuma macht alles schön gelb und so ein bisschen Koriander und so dazu, schmeckt dann auch alles sehr asiatisch und vielleicht ein bisschen Umami-Gewürz, obwohl ich nicht so viel Salz essen darf. Da ist leider zu viel Salz drin. Ach, ist einfach gut. Und es führt dazu, dass ich halt, was so den Kalorienzufuhr angeht, das doch einigermaßen unter Kontrolle habe und dann auch mit gutem Gewissen Schokolade sündigen darf. Ich hätte vielleicht gestern nicht die ganze Tafel mit aufs Sofa nehmen sollen. Das ist immer. Ich sollte sowas nur in der Küche portionieren und eine kleine Schüssel tun und dann mitnehmen. So einen Streifen Schokolade. Ich habe einfach eingeatmet. Das ist schon wieder weg, die Schokolade. Aber danke, Gregor, für Schokolade und Tee. Ja, und der Tee, den ich hier habe, der ist etwas kräftiger. Sonst habe ich, es ist ein Earl Grey und ich habe den mal ausprobiert. Sonst habe ich den Earl Grey, den ich hier meistens trinke, der ist etwas milder im Aroma. Eine eher milde Bergamottnote und der hier hat eine sehr kräftige Bergamottnote. Das hat mich im ersten Moment fast etwas geschockt, als ich den getrunken habe. Ich dachte, um Gottes Willen, das ist aber stark, das schmeckt ja nach Seife. Es ist aber tatsächlich sehr lecker, wenn man sich nach der ersten Tasse an den kräftigeren Earl Grey gewöhnt, an das kräftige Bergamott, auch so ein schönes Wort, Aroma. Sehr lecker, sehr lecker, kann ich mich dran gewöhnen, aber wie gesagt, ich probiere da jetzt mal verschiedene Sachen aus. Es ist auch Kaffee drin. Also in der Wunschliste drin, nicht im Tee. Ich habe neulich den Gorilla Espresso Kaffee, den habe ich mir selber gekauft, der war auch drin. War nicht so gut. Den habe ich wieder aus der Liste genommen. Wenn ihr mir da, also solltet ihr da, nicht wenn, sondern falls, wenn geht gar nicht. Wenn geht ja gar nicht. Das setzt ja voraus, dass ihr das auf jeden Fall macht. Das will ich auf keinen Fall voraussetzen, sondern ein sollte. Falls ihr da mir Kaffee schenken wollt, da ist ein Lavazza und so, von dem ich weiß, dass er mir schmeckt. Oder Illy. Illy ist auch eine sehr gute Espresso-Kaffeesorte. Keine Werbung, nur Markennennung. Und jede Menge Schokolade. Was ich auch auf die Liste getan habe, eher so aus Optimismus, sind Sachen, die nicht aufgebraucht werden, sondern größere Dinge wie Bücher, Comics, Filme, Bücher. Und ich bin fast umgefallen. Es ist wirklich reiner Zweckoptimismus gewesen, dass ich ein Buch auf die Liste gestellt habe, von dem ich dachte, mal schauen, ich habe gerade drüber geredet, vielleicht. So ein bisschen spekuliert darauf, aber ehrlich nie für möglich gehalten, dass mir das jemand von der Liste schenkt, weil es ist wirklich auch ganz schön teuer gewesen. Meine Güte, und ich krieg das Paket heute nicht mehr. So ein Buch. Habe ich nochmal einen Comic bestellt? Um Gottes Willen, habe ich schon wieder was bestellt, schon wieder was gekauft? Und ich mache das auf und ich sehe, in dem Paket ist The Art of My Neighbor Totoro. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Der liebe Erwin, El Ervino, mein Hörer Erwin, hat mir tatsächlich das Artbook von Mein Nachbar Totoro geschenkt. Ich habe eine Gänsehaut auf dem Kopf gerade. Ich bin total, das ist unglaublich. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass das wirklich jemand macht. Weil das sind so gierige Geschenke, so eine Wunschliste. Mir hat mal jemand so eine Wunschliste gegeben, die war so unverschämt gierig. Da war alles vom Müsli bis zum tatsächlich Einfamilienhaus drin. Ich dachte, irgendwo hört's auf. Aber ich habe das Artbook von Mein Nachbar Totoro. Und ich habe gerade eine wunderschöne Stunde auf dem Sofa verbracht mit Tee und meinem Nachbar Totoro. Ich bin total, Erwin, großartig, vielen, 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 vielen Dank. Mann, also so, ich glaube das immer noch nicht. Das ist so ein tolles Geschenk. Wahnsinn. Und ich habe, jetzt muss ich wirklich noch mal über meinen Nachbar Totoro reden. Denn, also zum einen, es ist wirklich, wirklich wunderschön, das Buch. Es sind lauter ganz, ganz unterschiedliche Zeichnungen, Skizzen und Bilder drin. Es ist Concept Art, es sind Character Designs, es sind Cell Designs. Ich habe mir jetzt gerade so auf Englisch eingestellt, weil das Buch ist auf Englisch und natürlich ist auch die Produktionssprache bei Animationsfilmen immer Englisch, bei Trickfilmen, bei Zeichentrick, bei generell bei Animationsfilmen. Ihr kennt hoffentlich den Unterschied zwischen, also ihr wisst, dass Trickfilm, Zeichentrickfilm Animationsfilm ist und Animation der Überbegriff. Das hatte ich neulich, Freunde, wollte das nicht einsehen, dass 3D-CGI-Animation nicht den alten Trigger-Mechanismus, das triggert mich immer, wenn Leute Animation mit 3D-CGI-Animation, also das, was Pixar macht, gleichsetzen und sagen, ah ja, das ist ja ein Zeichentrickfilm, Totoro, das ist ja kein Animationsfilm. Ich sage, nein, Zeichentrick ist auch Animation. Knettrick, Puppentrick, CGI ist alles Animation. Animation ist der Überbegriff. Das ist wie Auto. Animation, Auto. Und dann gibt's VW, Golf, Mercedes, keine Werbung, nur Markennennung. Ihr werdet die Marken auch nicht auf meiner Wunschliste finden. Und jetzt auch kein Vergleich, ob jetzt Zeichentrick Mercedes und CGI Golf ist oder umgekehrt. Aber Auto ist, also, Schwamm drüber. Ich werde Und ich dachte, ich bin raus aus der Branche. Ich habe den Absprung geschafft. Ich werde nie schaffen. Ich werde niemals den Absprung vom Animationsfilm schaffen. Will ich auch jetzt gar nicht. Also ich will da nicht mehr arbeiten, aber ich will das weiter eine nach wie vor große Leidenschaft von mir. Und dieses Buch hat mir das mal wieder klar gemacht, was für ein schöner Beruf das eigentlich auch sein kann. Diese fantastischen Zeichnungen, das sind Layout-Zeichnungen, das sind Character-Designs, das sind Background-Zeichnungen. Ganz fantastische, wunderschöne Zeichnungen von ganz einfachen Bleistift-Zeichnungen mit Bleistift-Skizzen, mit Aquarell koloriert, wo man die kleine May mit, also Konzept-Zeichnungen mit May mit den Totoros am Wasser sitzen und singen sieht oder wie sie durch den Hohlweg läuft, bis hin zu ganz ausgefeilten Backgrounds, auch fantastisch in der Reihenfolge des Films. Also man kann sich in diesem Buch durch den Film durchblättern, in der tatsächlich Szenenreihenfolge sieht man dann ganz unterschiedliche Bilder. Concept Art ist eine sehr ausgefeilte, Concept Sketches sind Skizzen, meistens Bleistift oder Tuscheskizzen, die ganz grob koloriert werden. Concept Art ist schon sehr viel ausgefeilter, richtig mit Farbe, was weiß ich, Acryl oder Gouache. Mit sehr vielen Details und sehr, sehr mit Licht und Schatten und Farbe. Zum Beispiel sehen wir hier, eine Straßenszene, an die ich mich jetzt gar nicht erinnere, mit einem Laden und dem Bus. Oder einfach Landschaftsskizzen, Landschaftsbilder mit dem Schrein, an dem sie das sitzen. Cell Arts, das sind die Cells, sind die Animationsfolien, die Einzelbilder, die dann mit den fertigen Hintergründen aus dem Film hinterlegt werden. Auch die Hintergründe sind dann nochmal ausgearbeitet. Das ist alles hier mit drin. Das ist toll. Und es gibt eine ganz lange Sequenz, in der das Storyboard abgedruckt ist. Und das ist für mich, weil ich ja selber auch oft Storyboards gezeichnet habe, so schön gewesen. Storyboards sind meistens sehr rough, sehr, sehr grob gezeichnet. Aber gerne auch mal dann hier schon mit Farben koloriert, um Licht und Schatten anzudeuten. Und das ist die Sequenz, in der die Mädchen nachts sehen wie die Totoros. So ist das jetzt hier in dem Buch, werden sie so genannt, die Totoros. Also das ist der große Totoro und die kleinen beiden Totoros. Und ich werde gleich nochmal was dazu sagen, ob Totoro echt ist oder nicht und was Miyazaki dazu zu sagen hat. Denn auch das dazu gibt mir das Buch eine Antwort. Schön, es ist toll, wirklich. Dieses Buch ist so toll. Ich bin total aufgekratzt. Die Storyboard-Sequenz, in der die Totoros den Baum wachsen lassen, in der die Mädchen rausgehen und zusammen mit den Totoros den nachts den riesigen Baum wachsen lassen, das ist alles als ganz roughes Storyboard mit Bleistift gezeichnet, mit eigentlich nur mit blauer Farbe, ganz simpel und einfach koloriert, zum Teil auch noch nicht mal mit Backgrounds, sondern man sieht die Totoros einfach nur auf einem weißen Hintergrund vor dem Beet und der Hintergrund ist weggelassen. Das ist dann bei Storyboard-Skizzen, die sind manchmal so einfach und so rudimentär, dass sich da sehr ausgefeilte Bilder manchmal mit sehr einfachen, schnellen Charakterskizzen abwechseln. Beim Storyboard kommt es dann nicht so auf die Ausarbeitung an, sondern eher auf den Eindruck. Und die ganze Sequenz ist hier abgebildet. Das sind mehrere Seiten lang. Ich bin total begeistert. Man sieht dann auch nochmal ganz groß das Bild von dem großen Baum, fertig aus dem Film Cell Art mit Background und allem, das Background-Design von dem Baum, wie er da das Haus überragt. Und das Buch hat mich tatsächlich bestätigt, denn es ist hier ein Plan, eine Karte abgebildet, von dem Grundriss mehrere, einmal ein Grundriss des Hauses und eine Landschaftskarte der Landschaft des Geländes, wo das Haus steht mit der Straße. Mal schauen, ob ich jetzt hier gerade finde, ob ich hin und her blättere. Nee, habe ich jetzt finde ich jetzt gerade nicht. Und es bestätigt mich darin, was ich gesagt habe. Es wurden für den Film Pläne und Landschaften und Landschaftskarten angefertigt, Grundrisse, Layouts, wie das Haus und die Landschaft angeordnet sind, so dass man erkennen kann, wo May entlangläuft, wo Satsuki entlangläuft, wenn sie auf der Suche ist nach May. Und auch das Haus, der Grundriss des Hauses ist hier irgendwo, ich hätte mir ein Lesezeichen irgendwo reinlegen sollen, ja, jetzt finde ich es nicht. Hier auf Seite 60 sieht man den Grundriss des Hauses ganz sauber und sorgfältig von Hand gezeichnet. Sämtliche Räume, den Grundriss des Hauses, so dass man auch einen Überblick über das Haus selber bekommt. Diese schöne Sequenz ganz am Anfang, wenn die Mädchen das Haus erkunden. Wenn Satsuki sich erstmal auf den Knien reinrutscht, weil man in einem japanischen Haus keine Schuhe trägt, weil sie die Schuhe noch nicht ausgezogen hat. Dann werden die Schuhe ausgezogen, dann rennen die Mädchen barfuß oder in Strümpfen durch das ganze Haus durch. Und das ist diese fantastische Sequenz, wo sie von einem Zimmer ins nächste rennen. Hier ist nichts, da ist nichts. Und dann die Treppe entdecken und dann die Küche und alles. Das macht so einen Spaß. Allein schon dieses wundervolle Haus, und das wird ja auch hier im Buch mit vielen Bildern, Storyboard-Bildern und Concept Art und also das Haus allein hat hier mehrere Seiten. Backgrounds werden Background-Bilder, Cell Art, Concept Art. Ich habe ja gesagt, was das heißt. Ich weiß jetzt nicht. Ganz toll. Einfache Eindrücke, erste Eindrücke, die man bekommen hat, um dann später während der Produktion es auszuarbeiten. Fertig ausgearbeitete Bilder und eben und hier auch Storyboard-Bilder, wie die Mädchen durch das Haus laufen, wie sie die Treppe, die steile Treppe auf den Dachboden entdecken. Allein das ist schon so toll, wie sie diese Treppe hochsteigen, ist im Film auch so wundervoll. Und eben ein ganz detaillierter Plan des Hauses. Mit japanischen Schriftzeichen, ein Grundriss, wie man das für bei einem Makler, so kann man jetzt erkennen, das ist wahrscheinlich die Toilette, das ist das Badezimmer und Küche nebeneinander. Das sind auch tolle Sets, dieses japanische Badezimmer mit dieser gekachelten, runden Wanne in dem Holz. Boah, dieses Haus ist schon ein Abenteuer für sich, das ist... Das ist ein japanisches Landhaus. Das ist so wunderschön mit den Schiebetüren und den Böden, das sind Bastmatten, die auf den Böden liegen. In so einem Haus möchte ich leben. In so einem Haus möchte ich wohnen. Das ist einfach toll. Miyazaki hat auch selber, wird immer wieder in Zitaten hier in dem Buch gebracht, gesagt, die Leute aus der Produktion, die Teammitglieder aus der Produktion waren alle in dieses Haus verliebt. Die haben alle gemeint, egal wie sie eigentlich leben und zum Teil ja auch wirklich sehr komfortabel. Das ist ja ein sehr rudimentäres Leben. Ich weiß gar nicht, ob es da Strom gibt in dem Haus, aber es gibt zum Beispiel kein fließendes Wasser. Das Wasser muss mit der Pumpe angepumpt werden. Und das Team wäre so in das Haus verliebt, dass alle gesagt hätten, oh, so möchte ich leben. So möchte ich leben. Und dieses Haus ist einfach, das ist mein Wunschtraum Sommerhaus überhaupt, ganz ehrlich. Wer sich nicht in dieses Haus verliebt, ich weiß nicht, das kann ich mir auf. Das ist so unvoll. Man muss sich in dieses Haus einfach verlieben. Ach, wunderschön. Und verschiedene Lichtstimmungen auch noch. Das ist auch so toll an dem Buch. Man sieht alles auch immer in verschiedenen Lichtstimmungen, um zu erkennen, Tag, Nacht, morgens, abends, zu erkennen, wie die Landschaften wirken, wenn sie verschieden ausgeleuchtet sind. Denn Licht, schreibt auch Miyazaki, ist eine wichtige Ausleuchtung, ist sehr wichtig für den Film. Ach Gott, das ist so toll. Ich muss das mal wieder zur Seite legen. Sonst blätter ich jetzt wieder nur in dem Buch rum und komme überhaupt nicht mehr hier dazu, das weiter zu besprechen. Ja. Und das bestätigt auch ein bisschen meine Vermutung, dass der Vater, wenn er da aus seinem Arbeitszimmer nachts über die Schulter nach hinten schaut, den wachsenden Baum, die drei Totoros und die Mädchen nicht wirklich im Blickfeld haben kann. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann hört euch nochmal meine Totoro-Besprechung an. Ich hoffe, ihr habt das sowieso getan. Der Grundriss des Hauses zeigt, dass das Arbeitszimmer des Vaters vorgelagert ist. Da wo, falls ihr den Film kennt, wo diese Terrasse ist mit den maroden Stützpfeilern über dem diesem Terrassenvordach. Und dahinter gelagert sind die Schlafräume der Mädchen. Und schräg rechts davon ist ein kleiner Teich. Und zwischen dem Haus und dem Teich ist dann dieses Beet, auf dem sie die Bäume anpflanzen. Das heißt, der Vater kann das nicht wirklich im Blickfeld haben. Das, also kann ich aus den Karten so, kann man das sehr gut entnehmen? Vermutlich. Zumindest, also ich fühle mich da sehr bestätigt in meiner Annahme und bin da auch ganz happy drüber. Da sieht man es auch. Ja, genau. Hier kann man es erkennen. Hier, nee, hier nicht. Ach, und ganz toll, ob Totoro real ist, das war ja auch die Frage. Sind die Totoros echt oder sind sie nur in der Fantasie der Mädchen? Und dazu, ich will mal schauen, ob ich das vorlese. Was mache ich denn jetzt hier? Es gibt da ein Vorwort von Hayao Miyazaki selber. Nein, das müsste ich übersetzen. Das versuche ich jetzt mal. Oh Gott. Ja, er spricht da über die Naturgeister, über die Natur und die Schönheit der Jahreszeiten in Japan. Worüber kann Japan stolz sein? Bis vor kurzem konnten Eltern und Kinder einfach antworten, die Natur und die Schönheit der Jahreszeiten, aber heute kann das niemand mehr sagen. Die von uns, die in Japan leben und auch tatsächlich Japaner sind, shun the reality of our country. Animation is a form of escapism. ist dieses Land wirklich so schrecklich, dass wir so die Hoffnung so verloren haben? Ein Land, in dem die Realität so unangenehm ist, dass Animation eine Form des Eskapismus ist. Auch in diesem globalen Zeitalter. Oh Gott. Es ist das logischste. Ach du meine Güte. Nee, das. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verzettelt. Ja. Was ist Totoro? What is Totoro? Totoro ist der Name unseres Protagonisten, den die 4 Jahre alte May. Ach nein, das ist der Name, den unsere Protagonistin, die 4 Jahre alte May, diesen Kreaturen gibt. Niemand weiß, wie sie wirklich heißen. Das heißt, wenn May zum ersten Mal in der Höhle auf dem Bauch von Totoro landet und er diese Geräusche, weil Totoro ja nicht spricht, von sich gibt, dann glaubt sie, das ist sein Name und sie gibt ihm diesen Namen. Und das bestätigt hier nochmal Miyazaki auch. Die Totoros lebten hier lange in den Wäldern, lange bevor dieses lange Zeit, wenn das Land noch kaum bewohnt war, von Menschen bewohnt war. Offensichtlich leben sie seit über 1000 Jahren. Der große Totoro ist über 2 Meter groß. Er ist groß und hat Fell. Ist nicht unähnlich einer großen Eule, einem großen Tier, einem Bär. Dieses Tier könnte, eine Bestie, ein Bär. Dieses Tier könnte als Monster betrachtet werden, aber er greift nie Menschen an. Diese serene, ernste, würdevolle, ich weiß nicht, carefree, diese serene, carefree creatures, sorgenfreien Kreaturen, have dwelt in forest caves, lebten in Höhlen, Waldhöhlen oder alten Baumhöhlen, weit weg von den Menschen, aber irgendwie schaffen es die Schwestern Satsuki und May, sie zu finden. Die Totoros wollen keine Unruhe, keine Umstände. Und obwohl es ihr erster Kontakt mit Menschen ist, interessant, ihr erster Kontakt mit Menschen, Satsuki und May geöffnet. Das heißt, Miyazaki sagt hier eindeutig aus, Totoro ist echt, der lebt nicht in der Fantasie der Mädchen. Die Mädchen finden Totoro, sie schaffen es, die Totoros aufzustöbern, aber die Totoros sind nicht durch die Mädchen erschaffen worden. Also ich finde zwar die Interpretation immer noch, ich habe meinen Frieden damit gemacht, auch wenn Simon und Sebastian in der Zauberlaterne mich da wirklich erschüttert haben erstmal, als sie gesagt haben, das ist nur die Fantasiewelt der Mädchen, die sich Totoro ausgedacht haben. Ich finde diese Interpretation immer noch vollkommen legitim. Das ist eine Interpretation und die ist auch durchaus nachvollziehbar und vollkommen richtig. Und man kann auch im Film tatsächlich Hinweise darauf finden, wenn man das so interpretieren will. Ich persönlich finde mehr Hinweise darauf, dass Totoro echt und real ist und dass die Mädchen es schaffen, ihn tatsächlich wahrzunehmen. Es gibt auch Stellen, wo zum Beispiel Tiere Totoro wahrnehmen. Es gibt einen Hund, der bellt, wenn nicht Totoro, sondern der Katzenbus vorbeifährt. Das ist auch ein Bild, das man hier sieht. Da ist es mir auch wieder eingefallen, ist ein Szenenbild, in dem man den Katzenbus, hier habe ich sogar gerade, durch die Nacht fahren sieht. Und im Vordergrund ist ein Haus und auf dem Weg steht der Hund und bellt den Bus an. Das ist mir tatsächlich damals auch aufgefallen. Der Hund kann den Katzenbus wahrnehmen. Das heißt, Tiere scheinen in der Lage zu sein, die Totoros und die Fabelwesen wahrzunehmen. Generell ist es ja auch bei Miyazakis Filmen immer so, weil das ja für ihn so ein Thema ist, diese Naturgeister, das ihn sehr beschäftigt, dass das Fantastische und das Reale immer dicht beieinander leben. Es gibt eigentlich keine Trennung. Die sind verbunden miteinander. Prinzessin Mononoke zum Beispiel oder ach, das wandelnde Schloss oder die meisten Filme sind unglaublich fantastisch oder auch so ein Film wie Kiki's Delivery Service, Kiki's kleiner Lieferdienst, ich weiß nicht, das mit der kleinen Hexe, die in die große Stadt fliegt auf ihrem Besen, um dort ihren Lebensunterhalt verdient, die dann, weil sie zwar eine Hexe ist, aber eigentlich außer Fliegen auf einem Besen nicht viel anderes kann, einen Lieferdienst für eine Bäckerei einrichtet. Und auch das ist ein sehr fantastischer Film, auch wenn das meiste daran gar nicht mal unbedingt fantastisch ist, sondern sehr real. Diese Stadt, in der das spielt, die sehr an das Frankfurt aus Heidi erinnert, aus Zufall, woher kommt's wohl? Da haben dieselben Leute mitgearbeitet. Zwar wunderschön, aber nicht fantastisch. Die ist sehr, sehr reell. Und Kiki, die da durchfliegt, wird aber von den Bewohnern der Stadt als vollkommen normal betrachtet. Hexen leben in dieser Welt einfach. Das ist normal. Also bei Miyazaki gibt's da eigentlich selten so eine richtige Trennung. Es ist meistens irgendwie so, dass sich's verbindet. Und hier hat er tatsächlich gesagt, die Totoros, sie existieren, sie werden von den Menschen nicht wahrgenommen, aber die Mädchen sind in der Lage, sie wahrzunehmen. Das finde ich sehr interessant. Also hier die Aussage des Schöpfers selber von Totoro sagt das aus. Und jetzt hätte ich wirklich, wirklich irgendwo ein Lesezeichen einfügen sollen. Mann, das ärgert mich jetzt. Ich habe nämlich noch was gefunden. Ah, muss ich mal hier vielleicht eine kurze Pause machen, um die Textstelle zu suchen. Ja, Miyazaki schreibt hier noch, dass er im Abspann in diesen einzelnen Bildern niemals die Totoros und die Mädchen zusammen hat spielen gezeigt. Er hat viele Szenen, in denen die Totoros spielen, in denen die Mädchen gezeigt werden, aber nicht zusammen. Denn er deutet damit an, dass die Totoros nach und nach sich von den Mädchen verschwinden und von ihnen lösen. Das heißt, er sagt auch an einer Stelle, es wird unwahrscheinlich sein, dass die Mädchen sie irgendwann wiedersehen. Das heißt, die Interpretation von Simon und Sebastian, dass die Mädchen sich diese Fantasiewelt geschaffen haben als Eskapismus aus dieser schlimmen Situation, dass die Mutter krank ist und im Krankenhaus ist, die ist gar nicht so unwahrscheinlich. Nur dass eben nach der Aussage von Miyazaki sich die Mädchen Totoro nicht ausgedacht haben, sondern Totoro tatsächlich existiert, dass er für sie aber da war, als sie in dieser Situation war, als die Mutter dann wiederkommt und sie mit der Mutter zusammenleben und die Mutter auch bei ihnen bleibt und wieder gesund ist und diese schlimme Situation sich für die Mädchen auflöst, löst sich auch die Bindung zu Totoro auf. Das ist also das imaginary friend aus der Kindheit, den man nach und nach vergisst, wenn man älter wird. Das ist auch eine interessante Deutung, die er hier da zur Möglichkeit gibt. Also Miyazaki ist da durchaus nicht so eindeutig, dass man jetzt sagen kann, das ist so und so. Es ist wie in der Kunst üblich immer Deutungsspielraum. Auch sehr interessant an dem Buch. Übrigens, Zitate, die ich gebracht habe, die ich vorgelesen habe, stammen alle, das muss ich dazu sagen, hier aus The Art of My Neighbor Totoro, stammen aus The Art of My Neighbor Totoro, ein Film bei Hayao Miyazaki, aus der Studio Ghibli Library, Viz Media. Wir müssen das Buch geschrieben. Steht ja gar nicht. Na toll. Es gibt da kein Impressum. Das kann doch nicht sein. Die Ausschnitte wurden sorgfältig ausgewählt, um die Zitate recht zu genügen, um die Aussage zu unterstreichen. Naja, es sind wirklich nur Ausschnitte gewesen und ich habe mich bemüht, sie zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob das so gut ging jetzt, aber ich hoffe mal, dass das in Ordnung ist. In dem Buch selber ist auch am Ende noch ein Abschnitt, ganz toll, am Ende ein Production Report, den habe ich noch gar nicht durchgelesen, der ist wirklich lang, der ist überflogen, ganz tolle Details aus der Produktion selber, ein Bericht und am Ende noch die Credits. Ich werde verrückt. Da stehen wirklich mehrere Seiten lang die Credits des ganzen Teams. Ist das geil. Voices, Original, Japanese Version und Assistant, Director, Animatoren, Backgrounds. Ich glaub's nicht. Ink and Paint. Nein, oh, so viele. Toll. Ach, es ist ein Schatz. Das ist wirklich ein Schatz. Hier gibt's auch eine am Ende noch ein Abschnitt über die Animation selber. Die Animationstechniken. Das ist für mich tatsächlich schon ein bisschen schwierig zu lesen, obwohl ich die ganzen Fachbegriffe zumindest gesehen und sie kommen mir vage vertraut vor. Ich habe aber zum Teil auch schon Schwierigkeiten, das zu lesen. Also das dürfte für Leute, die nicht wirklich mit Animationsproduktionen aus den 80ern immerhin vertraut sind, unter Umständen etwas schwierig sein, weil das schon sehr, sehr stark voraussetzt, dass man einfach weiß, wie damals Trickfilm gemacht wurde, dass der gezeichnet auf Folie kopiert wurde. Hier wird zum Beispiel auch erklärt, dass die Outlines in diesem Film nicht mit Tusche auf Folie gezeichnet wurden, so wie das sonst üblich war, sondern mit Brown Charcoal, mit Charcoal, mit Kohle, mit einem mit Kohlestiften. Und zwar wurden, also die Outlines wurden mit Kohlestiften gezeichnet. Und zwar mit braunen Kohlestiften, um sie weicher zu machen, um ein weicheres Bild zu machen, wenn zum Beispiel die Menschen gezeichnet wurden, wenn aber, also die meisten mit braunen Kohlestiften, wenn aber Objekte oder Figuren klarer definiert werden sollten, Objekte wie Maschinen, Geräte oder aber auch Totoro, der dadurch tatsächlich realer wirkt, auch etwas, was ich ja schon den Eindruck hatte, wurden für diese Linien schwarze Kohlestifte benutzt. Und nun weiß ich nicht, und das gehört aus dem Buch leider nicht klar, ob tatsächlich mit den Kohlestiften auf die Cells, auf die Folien gezeichnet wurde. Es gab meines Wissens Folien, auf denen man das machen konnte. Ich bin mir da aber nicht wirklich sicher. Ich weiß, dass man mit Tusche und mit Fettstift auf Animationsfolien zeichnen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das mit Kohlestiften geht oder ob hier Kopiergeräte zum Einsatz kamen, wie das Disney entwickelt hat, zum Beispiel fürs Dschungelbuch. Wenn ihr den Film Dschungelbuch kennt, dann und da genau hinschaut, dann könnt ihr erkennen, dass das sehr raffe, grobe Linien sind. Da wurden, um Geld zu sparen, ein Verfahren bei Disney entwickelt. Fotokopierer, die Bleistift-Animationszeichnungen auf die Folie kopieren konnten. Und es kann sein, dass das hier auch zum Einsatz kam. Das wird leider aus dem Buch nicht sichtbar, aber auf jeden Fall wird es ist also so, nochmal, die Outlines wurden auf die Vorderseite der Folie kopiert, entweder durchgepasst oder eben drauf kopiert und auf der Rückseite dann mit Farbe, mit Pinsel koloriert. Zum Beispiel wird hier in einem kurzen Textfeld gezeigt, wie einer der Rußmännchen koloriert wird. Das kannst du nicht verstehen, wenn du nicht weißt, dass die Koloration auf der Rückseite der Folie gemacht wird. Dass du also zuerst die Augen ausmalst mit Weiß, dann hinter den Augen draw the body inside the solid lines, den Körper mit festen Linien malst, also fest schwarz, und dann darüber als dritte Schichtlage eben von vorne nach hinten, weil es die Rückseite ist, innerhalb der gepunkteten Linie, das heißt, man hat also man legt ja die Animationszeichnung unter die Folie, um sie durchzupausen, innerhalb der gepunkteten Linie, mit dem Pinsel gepunktete Linien zu zeichnen, damit die schwarze Farbe nach außen hin verschwimmt. Wenn du das nicht verstehst, wenn du weißt, dass damit die Rückseite der Folie gemeint ist, kommst du damit nicht klar. Für mich ist es trotzdem sehr schön, das zu lesen, wie die Effekte gemacht wurden, wie zum Beispiel der kleine durchsichtige weiße Totoro-Geist mit einem Pinsel getupft wurde, um die Farbe durchscheinen zu lassen, oder wie hier Dampf oder Regen gemacht wurde. Das ist alles sehr schön und erinnert mich halt auch dran, ja, wie mal Trickfilm gemacht worden ist, bevor das Herzblut aus der ganzen Branche abgezapft wurde. Nein, das stimmt ja gar nicht. Es gibt immer noch viele, viele, viele wunderschöne Herzblutprojekte. Und mein Nachbar Totoro ist da wirklich eins davon. Lieber Erwin, großartig. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Buch. Ich bin total, total happy und glücklich. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, gut, ich habe jetzt 3/4 Stunde lang gewusst, was ich sagen soll. Ich habe mir extra dafür nochmal Minutenkontingent gekauft. 2 Stunden. Ich könnte jetzt hier also noch länger reden, obwohl es schon komplett aufgebraucht war. Ich hätte mir sowieso nochmal Minuten nachgekauft, weil ich hätte jetzt sonst bis fast Februar warten müssen. Und ich kann nicht so lange nicht podcasten. Das geht einfach nicht. Ach, Wahnsinn. Ich bin einfach von den Socken. Das ist so ein wunderschönes Buch. Das ist ein tolles Geschenk. Irre. Es gibt noch ein kleines Feedback zur letzten Museumsfolge. Da lasse ich jetzt nochmal den Gregor zu Wort kommen.
Ja, du übrigens sehr viel Bock auf das Überwachungsvideo von dem Museum, in dem du getanzt hast. Das würde ich mir als Special Edition auf einer Blu-ray von Breakfast Club wünschen.
Ich hätte überhaupt nicht dran gedacht, dass es im Museum natürlich Überwachungskameras gibt. Oh mein Gott, ich habe nur auf die Museumswärterin und die anderen Besucher geachtet, dass die gerade nicht in den Raum gucken können, wo ich mein Tänzchen aufs Parkett gelegt habe. Oh mein Gott. Aber stimmt, das gibt es irgendwo. Hoffentlich sieht das jemand und das wird nicht einfach gelöscht. Wie großartig. Ich musste dann, als ich die Sprachnachricht von ihm bekommen habe, musste ich sofort an L.A. Story mit Steve Martin denken. Den müsste ich mir auch mal wieder anschauen. Das ist diese Szene, wo er auf Rollschuhen durch das Museum fährt, um ja quasi Kunst im Museum, Happening-Kunst im Museum zu inszenieren. Mit Rollschuhen durch Museum. Das könnte ich auch mal. Ah, wie schön. Aber ich glaube, das war gar nicht so spektakulär. Doch. Ich habe den Shuffle recht gut hingekriegt und bin quer durch vor den Bildern entlang geschaffelt. Also ich habe... so. Wunderschön. So. Großartig. Ich freue mich einfach. So, und jetzt ist es Abend, Zeit fürs Abendessen. Und ich mache mir jetzt noch die restlichen Kartoffeln, habe ich mir vorhin gekocht. Jetzt gibt's Bratkartoffeln im Wok. Jawohl, der Wok. Es werden keine asiatischen, könnte man auch asiatische Bratkartoffeln. Genau, Bratkartoffeln mit Curry und Kurkuma. Nenne ich Curry, Quatsch, Ingwer. Aber kein Knoblauch. Wenn ich abends Knoblauch esse, dann kann ich nicht schlafen, weil ich dünste das dann aus und das kriege ich dann. Das wollt ihr gar nicht wissen. So. ich freue mich auch bei euch über Feedback. Oh, ich habe auch Kommentare bekommen. Die habe ich, glaube ich, schon vorgelesen. Oder, jetzt muss ich doch mal schauen, ob ich noch Kommentare. Wenn ich schon noch dabei bin, dann jetzt fängt mein Computer an, sich anzustellen, um die Seite zu öffnen. Komm, öffne die Seite, blöder Computer. Ach ja. Gorillas im Nebel. Gab's da Kommentar? Ach Leute, macht doch mal. Nein. Ich bin total schlecht vorbereitet wieder mal. Mann. Boom, scroll, scroll, scroll. Ach ja. Tanja hat mir geschrieben, ohne Kontext zur Episode, das war die Folge mit der Kunst. Ich musste nur an dich denken, ich bin nebenan bei nebenan.de angemeldet und hier kann man mehr oder minder großräumig mit seiner Nachbarschaft schreiben. Gerade ging es bei uns auch wieder um zunächst unidentifizierbare Geräusche. Da dachte ich an deinen Hinterhofwecker und gegebenenfalls wüsste man auf so einer Plattform auch dafür eine Antwort. Erstaunlicherweise kann das hier immer wer zuordnen. Liebe Grüße, /mmm, was ist das? Okay, keine Ahnung, was da steht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich würde zwar gerne herausfinden, wo dieser Wecker ist, aber ich müsste mich dazu eigentlich aufs Dach, auf die Lauer legen. Ich möchte das nicht entzaubern. Das ist eines der letzten großen Mysterien, warum jeden Tag seit Jahren um 11.04 Uhr hier ein Digitalwecker im Hinterhof piepsen anfängt und nur immer schneller piepst und um exakt 11.07 Uhr wieder aufhört zu piepsen. Seit Jahren! Wo dieser Wecker ist und warum der nicht irgendwann mal kaputt geht. Ja, wer weiß. Das sind die großen Mysterien. Danke an Tanja. So, was haben wir noch? Das Kommentar. Ach ja, ja, Erwin hat ja auch einen Kommentar. Aber ich glaube, den habe ich schon vorgelesen. Erwin hat mir auch einen Kommentar geschrieben, dass dank Totoro er nicht mehr Paw Patrol anschauen muss. Sehr gut. Hat er verdient, der Erwin. So, ich glaube, das war es jetzt dann wirklich und an der Stelle sollte ich jetzt unstrukturiert, wie ich bin, dann doch einfach mal mich verabschieden. Schreibt mir auch Kommentare, wenn ihr wollt und mögt. Ich freue mich da immer sehr. Das mit der Wunschliste habe ich jetzt ausgiebig zelebriert. Ihr wisst einfach Bescheid. Und bei Blue Sky und Facebook findet ihr mich noch und ja, sonst irgendwo ist das Impressum, da könnt ihr mir auch Postkarten schicken oder einfach weitersagen, weitersagen, weitersagen und bewerten, bewerten, bewerten. Das ist immer geil. In dem Sinne, jetzt mache ich wirklich Schluss hier. Sonst habe ich die Hälfte meiner neun Minuten Kontingent gleich sofort wieder auf einen Schlag verpulvert. Ich wollte lauter kleine, kurze Mini-Episoden noch bringen. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich muss wieder mehr draußen aufnehmen, da rede ich dann nicht so viel. In dem Sinne jetzt mal. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt ganz brav und artig, wie es gehört, mit einer tiefen Verbeugung. Vorsicht, dass ich nicht ans Mikro stoße. Tiefe Verbeugung. Und einem artigen Domo Arigato und verabschiede mich mit Sayonara.
Eine Produktion des Podcast Imperiums.